Ja, das ist ein interessanter, ein spannender Text. Ich habe gemerkt, dir hat er auch gefallen. Da kommt man wirklich, wenn man darüber nachdenkt, da ist so viel Gehalt drin, da könnte man also sicherlich mehrere Stunden drüber halten. Und ich dachte hier so, als du es gerade vorgelesen hast, wo der Micha sagt, höret es ihr Völker alle, da sind auch die Bayern mit eingeschlossen. Und von daher denken wir da auch drüber heute mal ganz bewusst nach. Unser Text beginnt mit der Einleitung, und sie verhielten sich 3 Jahre lang ruhig. Es war kein Krieg zwischen Syrien, Aram ist ein anderer Name für Syrien, ja, für uns heute gebräuchlicher Syrien. Dann können wir auch den Konflikt Israel-Syrien viel besser verstehen, wenn wir das wieder so auch wahrnehmen. Es war kein Krieg zwischen Syrien und Israel. Das ist also etwas Besonderes gewesen, dass 3 Jahre lang Ruhe war. Kein Krieg zwischen Syrien und Israel. Das ist ja auch so ein bisschen ganz die aktuelle Situation. Man ist ja heute schon froh und zufrieden, wenn man 3 Jahre mal Ruhe hat in Israel. Kein Krieg. Ich war jetzt, als ich über Ostern in Israel war, da war die sichere Annahme, in diesem Sommer würde es noch zu einem kriegerischen Konflikt mit Syrien kommen. Dann wären wir schon wieder in der Situation. Schauen wir wissen es nicht. Aber die Bibel betont, dass es etwas Besonderes war damals, dass 3 Jahre lang Frieden war. 3 Jahre lang Frieden, das war was Besonderes. Wie lange haben wir Frieden in Deutschland? Nicht 3 Jahre? 63. 63 Jahre. Ich denke, das ist ein Grund, du hast es vorhin auch mit der Verfolgung angesprochen. Da sollte man mal innehalten und sagen, Herr, wir danken dir für 63 Jahre Frieden in Deutschland. 3 Jahre sind hier was Besonderes. Und wenn wir an unsere Geschwister in Israel denken, in welch kurzen Zeiträumen die Krieg und Frieden jeweils erleben. Wir haben 63 Jahre lang Frieden. Das ist ein Grund, innezuhalten und zu sagen, großer Gott, wir loben dich. Wir danken dir, dass wir das so erleben dürfen. Ich denke aber auch an unsere Ehen, an unsere Familien, an unsere Gemeinde. Das wäre im Anschluss an gestern auch was Besonderes. 3 Jahre lang ruhig, Frieden, kein Streit, keine Auseinandersetzung. Das wäre was. Und mir wird immer wieder klar zu Hause auch, gerade in der Gemeinde, in der Familie und in der Ehe auch, wie oft wir uns um ganz nichtige Dinge in die Haare bekommen. Ich habe ja gestern gesagt, man muss schon Konflikte auch austragen. Darum geht es mir nicht, dass man hier Dinge wegdrückt und verschweigt. Aber nicht alles ist es wert, darum zu streiten. Und ich staune immer wieder, um welch Nichtigkeiten willen in der Gemeinde, mit meiner Frau und mit meinen Kindern, ich oft diesen Frieden, dieses hohe Gut des Friedens aufs Spiel setze und danach frage, war es das wert, diese drittklassige Frage, war es das wert, den Frieden aufs Spiel zu setzen? Ahab setzt den Frieden, den er 3 Jahre lang hatte, leichtfertig um Macht, um Gebietsansprüchen willen, aufs Spiel und stößt damit eine Kette an, die sich für ihn am Ende hochgradig tragisch auswirkt. Wir entfesseln manchmal an dieser Stelle Ketten, die dann am Ende auf etwas hinauslaufen, was man am Anfang nie erahnt hätte. In den Sprüchen steht, lasse den Streit, ehe er heftig wird. Ja, wir treten hier manchmal minenlos, lawinenlos und am Ende liegt dann alles in Schutt und Asche. Also Frieden ist ein kostbares Gut, das es zu bewahren gilt und das wir nicht leichtfertig, um nichtiger Dinge willen, aufs Spiel setzen sollen. Und Ahab, lesen wir in Vers 4, sagte zu Josaphat, willst du mit mir nach Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen? Da sagte Josaphat zum König von Israel, ich bin wie du. Mein Volk wie dein Volk, meine Pferde sind deine Pferde. Und Josaphat sagte zum König von Israel, befrage doch heute das Wort des Herrn. Willst du mit mir? Das ist die Frage von Ahab an Josaphat. Willst du mit mir? Ahab stellt Josaphat also vor eine Entscheidung. Wie auch wir in unserem Leben ganz oft vor solchen Entscheidungen stehen, die von außen an uns herangetragen werden, willst du mit mir? In der Schule fängt das da mal an, willst du mit mir gehen?
Dann etwas später hieß es dann schon, willst du mit mir schlafen? Und irgendwann kommt es dann zu Fragen, willst du mit mir eine Firma gründen? Willst du mit mir dies oder jenes tun? Immer wieder werden wir vor solche Entscheidungssituationen gestellt. Willst du mit mir? Und der große Unterschied zwischen Ahab und Josaphat wird deutlich an dem einen Satz, befrage doch heute das Wort des Herrn. An diesem Satz wird der grundlegende Unterschied zwischen Josaphat und Ahab deutlich. Ahab handelt nach seinem eigenen Willen. Der fragt nicht nach Gottes Willen, sein Wille, so wie er sich das vorstellt, wie er das will. Josaphat hingegen fragt nach dem Willen Gottes. Die Frage nach dem Willen Gottes in einer ganz konkreten Situation, bitte sehr, das ist wichtig, nicht nur mal allgemein, abstrakt, grundlegend, sondern die Frage nach dem Willen Gottes in einer ganz konkreten Entscheidungssituation macht deutlich, ob ein Mensch sein eigener Herr ist oder ob ein Mensch sein Leben, seinen Willen, seine Pläne der Herrschaft Gottes unterstellt hat. Wie ist das bei uns? Befragen wir das Wort des Herrn ganz bewusst in Entscheidungssituationen unseres Lebens? Ist das Wort der Bibel für unsere Entscheidungen verbindlich? Fragen wir Gott im Gebet, was denn sein Wille ist in dieser Sache? Aber noch etwas anderes fällt auf, wenn wir diesen Text lesen. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Willst du mit mir, ist die Frage. Und Josaphat sagt, ich will sein wie du, mein Volk wie dein Volk. Und dann kommt im Vers 5, befrage doch heute das Wort des Herrn. Ist hier im Text was durcheinander gekommen? Die Frage kommt und dann haut Josaphat gleich raus, ich bin wie du, mein Volk wie dein Volk, meine Pferde wie deine Pferde. Und dann kommt erst, befrage doch das Wort des Herrn. Ist dein Text was durcheinander gekommen? Im Text ist nichts durcheinander gekommen. Aber bei Josaphat ist etwas durcheinander gekommen. Nicht der Text hat die Reihenfolge vertauscht, sondern Josaphat hat die Reihenfolge der Dinge vertauscht. Als Ahab den Josaphat fragt, da antwortet Josaphat aus dieser Situation, aus dem ersten Impuls heraus, ich will sein wie du, jawohl, ich komme mit. Und dann, erst danach, da hält Josaphat inne und denkt, ich habe was vergessen. Und dann kommt, befrage doch heute das Wort des Herrn. Und jetzt steckt Josaphat aber in einem Dilemma. Er hat sich schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Er hat schon nach außen eine Entscheidung verkündet. Er hat sich nach außen schon festgelegt, ohne zuvor in aller Ruhe nach dem Willen des Herrn gefragt zu haben. Und als ihm das auffällt, Moment, da war doch noch was. Da war doch noch jemand, den ich eigentlich fragen sollte, bevor ich mich festlege und diese Entscheidung treffe. Als ihm das auffällt, das ist schon zu spät. Da hat er sich nach außen schon festgelegt, dass er mit seiner Entscheidung schon rausgeplatzt. Und trotzdem, Josaphat ist der Wille Gottes doch zu wichtig, als dass er ohne Klarheit hierüber eine Entscheidung treffen will. Dabei hofft Josaphat natürlich, dass Gott seine eigene vorschnelle Entscheidung im Nachhinein absegnen und bestätigen wird. Das ist seine Hoffnung in der Situation. Doch diesen Gefallen tut Gott ihm nicht. Und die weitere Entwicklung wird zeigen, dass Josaphat von seiner ersten eigenen spontanen Festlegung nicht mehr runterkommt. Alles, was jetzt kommt, das ist der Versuch, geistlich im Nachhinein noch das wieder zu sanktionieren und abzusichern, was vorher fleischlich im eigenen gelaufen ist. Aber die Festlegung ist erfolgt. Und ihr werdet das durch die ganze Geschichte hier hindurch merken. Josaphat kommt von dieser ersten Entscheidung irgendwie nicht mehr runter. Er hatte sich festgelegt und wollte jetzt sein Gesicht nicht verlieren, nicht wieder umfallen.
Er hat nicht den Mut, sich öffentlich vor allen nachträglich zu korrigieren und die eigene vorschnelle falsche Entscheidung zurückzunehmen und zu sagen, ich bin König, ich weiß, ich habe eine Entscheidung getroffen, ich weiß, ich habe es schon gesagt, aber es war falsch. Und deshalb muss ich mich korrigieren. Gott hat mich zurückgepfiffen. Ich nehme meine Entscheidung zurück, tut mir leid. Aber mein Fehler war, dass ich mich vorschnell festgelegt habe. Und ich darf diesen Fehler nicht verschlimmern, indem ich bei dieser eigenen vorschnellen Festlegung auch noch bleibe. Aus Stolz, um mein Gesicht nicht zu verlieren. Josaphat hat nicht diesen Mut. Diesen Mut sollten wir unbedingt haben. Lieber nach außen schlecht dastehen, als eine eigene falsche Entscheidung durchzuziehen. Und falls wir, wie Josaphat, an einer bestimmten Stelle unseres Lebens diese Reihenfolge von Vers 4 und 5 auch vertauscht haben, dann sollten wir wenigstens den zweiten Fehler des Josaphat nicht auch noch machen, sondern den Mut haben, diese falsche Entscheidung zu korrigieren. Wir lesen in Vers 6, da versammelte der König von Israel die Propheten, etwa 400 Mann, und befragte sie, jawohl, zieh hinauf, sagten sie. Aber Josaphat sagte, ist hier kein Prophet Jahwes mehr, dass wir durch ihn Jahwe befragen? Was waren das für Propheten, die Ahab um sich versammelte? Da Josaphat ausdrücklich, wie es im Text heißt, das Wort Jahwes hören wollte, werden es sicher keine Baalspropheten gewesen sein, wie noch in Kapitel 18 auf dem Karmel. Auch in Vers 11 und 12 unseres Textes sprechen diese Propheten ausdrücklich im Namen Jahwes. Es waren also offenbar 400 Jahwe-Propheten dort am Hof des Ahab. Ahab hat offenbar nach dem Karmelgeschehen mit Elia, auf dem großen Kampf zwischen den Baalspropheten und Elia, da hat Ahab offenbar nach diesem Karmelgeschehen zumindest äußerlich den Jahwe-Glauben wieder hoffähig gemacht. Und er hat wieder Propheten Jahwes als Hofpropheten zugelassen. Und binnen kürzester Zeit bringt Ahab 400, ist eine stolze Zahl, 400 Propheten Jahwes zusammen, die ihm am Königshof kurzfristig zur Verfügung standen. Und genau das zeigt schon das Dilemma dieser Propheten. Noch einige Zeit zuvor wurden die Propheten Jahwes von Ahab und Isabel verfolgt. Die mussten teilweise vom Haushofmeister Obadja in Höhlen versteckt werden. Verfolgung. Und jetzt sind sie mit einmal wieder hoffähig. Und sie gingen jetzt eine unheilvolle Verbindung mit dem Königshaus ein. Sie standen ab als königliche Propheten zur Verfügung und lebten am und vom königlichen Hof. Und indem sie sich von Ahab abhängig machten, verloren sie ihre Abhängigkeit von Jahwe. Das ist die Tragödie dieser 400 Propheten. Und so erging es auch der Kirche seit dem Toleranzedikt des römischen Kaisers Konstantin im Jahr 313. Mit Konstantin begann die Geschichte der engen Bindungen von Kirche und Staat. Und die Geschichte der Propheten am Hof Ahabs ist deshalb für mich so etwas wie ein prophetisches Modell für die Geschichte der Kirche seit Konstantin. Frei nach dem Satz, wes Brot ich esse, des Lied ich sing. Sagen hier die 400 Propheten übereinstimmend, was Ahab hören will. Ziehe hinauf. Und deshalb bin ich nicht böse, wenn der Staat sich immer weiter säkularisiert, sich immer weiter trennt von der Kirche. Denn die Kirche ist im Laufe der Zeit zur Hure geworden. Und deshalb sind ja auch Freikirchen und ja auch diese Gemeinde ist ja letztlich immer eine Antwort gewesen auf diese Hurerei im kirchlichen Bereich.
Und dann sind die Freikirchen entstanden und dann sind die Freikirchen wieder mit reingezogen worden. Und dann musste man von denen wieder, das war eine dauernde Entwicklung. Und immer wieder derselbe Prozess, diese Verbindung. Und nicht zu erkennen, auserwählt, gesondert, getrennt, ganz eigener Weg, nur die Abhängigkeit von Jahwe. Josaphat ist von diesem überwältigend einstimmigen Chor der 400 Propheten, aber nicht überzeugt. 400 Propheten Jahwes sagen, ziehen auf. Und Josaphat steht da und denkt, irgendetwas stimmt hier nicht. Josaphat kann hierin nicht wirklich das Wort Jahwes sehen. Woran mag Josaphat das erkannt haben? Vielleicht kam ihm die Antwort zu schnell und zu einstimmig. Also mich macht es auch immer misstrauisch, wenn so die große Masse, so alle übereinstimmt und alle gleich und schnell, da denke ich auch, na, wenn das mal stimmt. Vielleicht lag es daran. Vielleicht ist ihm auch aufgefallen, dass diese Propheten in ihrer Antwort ganz allgemein vom Herrn sprachen und diesen Jahwe-Namen vermieden zu Beginn ihrer ganzen Ausführungen. So wie heute auch viele ganz allgemein von Gott sprechen, aber den Namen Jesus oder die Anrede Vater vermeiden. Ich habe mit Gläubigen ein Gespräch aus anderen Kreisen, Kirchen, Gemeinden, und wenn die da mit mir sprechen, naja, und dann hat der liebe Gott dies und jenes gemacht. Oder ich höre sie beten, Gott, ich danke dir hierfür, Gott, ich bitte dich darum. Wisst ihr nicht, dass man, ich sage kein lieber Gott, oder dass man Gott nicht als Gott anreden kann? Aber ich habe immer den Eindruck, da fehlt was. Da fehlt diese Nähebeziehung, da fehlt das, was Paulus sagt, dass wir durch den Geist Gottes aber lieber Vater zu Gott sagen können. Das scheint mir oft so diese religiöse Distanz zu sein. Und ich denke, hey, habt ihr Gott schon als den Vater, den Lebendigen, wirklich persönlich kennengelernt? Hat ihr dieses Vorrecht schon entdeckt, zu Gott Vater sagen zu können? Und wenn man das Wort zum Sonntag hört, da kann man ja das Wort Jesus mit der Lupe suchen. Ja? Also, vielleicht war es auch das, dass irgendwie diese persönliche Anrede nicht vorkam, sondern nur dieses Herr, Gott, Gerede. Vielleicht war es auch die ganze Art ihres Auftretens. Jedenfalls merkt Josaphat, durch diese Propheten redet Jahwe nicht. Das zumindest merkt er. Er ist offenbar der Einzige, dem das auffällt. Nur wer selbst mit Gott in Verbindung steht, hat eine Antenne, ein Gespür dafür, wo Gott wirklich redet und wo nicht. Wir lesen in Hebräer 5, Vers 14, die feste Speise ist für Erwachsene, deren Sinne durch Gewohnheit geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Es gibt also ganz eindeutig nach dem Wort der Bibel Kinder im Glauben und Erwachsene im Glauben, so wie im Natürlichen eben auch. So gibt es auch im Geistlichen eine Entwicklung. Wie im Natürlichen gibt es im Geistlichen eine Schwangerschaft, eine Geburt, Kinder im Glauben, Jünglinge im Glauben, Väter im Glauben, eben Kinder und Erwachsene. Im Geistlichen geht es auch nach diesen Gesetzen des Wachsens und Reifens. Geistliche Väter fallen auch geistlicherseits nicht vom Himmel und sind nicht in 14 Tagen zu backen, sondern da gehört die feste Speise, die man nicht einfach nur runterschlucken kann, sondern bei der man gut kauen muss, die ist für solche Erwachsenen im Glauben. Das macht die anderen ja nicht minderwertig. Ihr habt ja jetzt so viele Hochzeiten und Kinder und es ist ja ein Segen hier bei euch in der Gemeinde. Mann, du wirst doch deinen Kindern nicht vor, wenn die an der Milchflasche nuckeln. Das ist doch ideengemäß. Und wehe dir, wenn du sagst, also kommt Leute, ein bisschen mehr Reife muss sein und jetzt ab das Steak in den Mund. Das ist angemessen. Es braucht Milch für die Kinder, für die Kleinen. Und für die anderen braucht es feste Speise. Und eine Gemeinde als Familie Gottes lebt davon, dass beide Ernährungsarten vorkommen. damit jeder die ihm angemessene Speise erhält. Wehe der Gemeinde, die nur Steaks produziert, und wehe der Gemeinde, die nur Milch produziert. Es braucht beides in der Gemeinde. Und die Erwachsenen werden hier gekennzeichnet, dass es Menschen sind, deren Sinne durch Gewohnheit, hier steht eigentlich im Griechischen das Wort Exes, von Exerzitien, Exercises, ja, kennen wir das, Übungen. Also nicht Gewohnheit so im negativen Sinne, sondern hier wird eigentlich gesagt, deren Sinne durch Übung, durch Praxis geschult sind. Und bei geschult steht hier im Griechischen das Wort Gymnazo, Gymnastik. Man kann geistlich auch mal ein bisschen Gymnastik machen. Die Muckis entwickeln geistlich. Durch Training, durch Praxis im Leben mit Gott. Dadurch können die Unterscheidungssinne, das Unterscheidungsvermögen zwischen Gut und Böse, zwischen Geist und Fleisch geschult werden. Es braucht Übung. Praxis, Erfahrung, Leben mit dem Herrn, gegründet sein im Wort der Bibel, damit dieses Unterscheidungsvermögen entstehen kann. Josaphat hat es offenbar in den Grundzügen gehabt, denn er erkennt zumindest, dass diese 400 Propheten nicht wirklich das Wort des Herrn verkündigen. So weit reichte sein Unterscheidungsvermögen. Das ist es nicht. Wenn er ein tiefergehenderes Unterscheidungsvermögen gehabt hätte, dann hätte er gewusst, dass der Satz, ich bin wie du, zu einem der gottlosesten Könige, den die Geschichte Israels je hatte, dass das kein Satz sein kann, der im Sinne Gottes ist. Dann hätte er erkennen können, was es Paulus bedeutet, wenn er sagt, seid nicht ungleich zusammengejocht mit Ungläubigen. Denn welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? Das hätte Josaphat wissen können. Es hätte keines Propheten bedurft. Er hätte wissen können, diese Allianz mit Ahab kann keine im Willen Gottes sein. Aber soweit reichte sein Unterscheidungsvermögen, sein Gegründetsein im Wort und im Willen Gottes nicht. Und dann tut er das Zweitbeste. Wer schon selbst dieses Unterscheidungsvermögen nicht hat, der tut doch gut daran, sich einen Menschen zu suchen, dessen Unterscheidungsvermögen bereits durch Übung geschult ist. Deshalb ist es gut, wenn Josaphat sagt, ist hier kein Prophet des Herrn mehr, dass wir durch ihn Jahwe befragen. Und genau an dieser Frage, einen Menschen mit geistlichem Unterscheidungsvermögen, mit Praxis, mit Übung, mit Erfahrung zu befragen. Genau an dieser Frage ist Rehabeam, der Sohn Salomos, gescheitert. Salomo stirbt. Rehabeam tritt die Nachfolge an. Und jetzt kommen etliche vom Volk und sagen, also unter deinem Vater war es zuletzt sehr heftig. Wir wollen, dass du uns den Dienst erleichterst. Und dann berät sich Rehabeam zunächst mit den Ratgebern seines Vaters, den Ältesten, den Erfahrenen. Und dann sagen die ihm, Milde, Güte ist jetzt angesagt und du wirst ihr Herz für immer gewinnen und dieses Volk zusammenhalten. Milde und Güte, sprich so mit ihnen. Das gefällt ihm nicht. Und jetzt sagt die Bibel in 2. Chroniker 10, Vers 8, dass er zu den Jüngeren weiterzog, zu denen, mit denen er aufgewachsen war, mit denen er schon im Buddelkasten gespielt hat. Zu denen geht er und sagt ihnen nun, was soll ich jetzt machen? Und da sagen die zu dem, sprich zum Volk, mein kleiner Finger ist dicker als die Lenden meines Vaters. Mein Vater hat euch mit Geißeln gezüchtigt, ich züchte euch mit Skorpionen. Also, legt noch eine Schippe drauf, zieh das so richtig durch, lass dir das nicht bieten. Klarer Kurs, du bist der König, zieh das durch. Dann lesen wir in 2. Chroniker 10, Vers 8, er verwarf den Rat der Alten, den sie ihm geraten hatte, und beriet sich mit den Jüngeren, die mit ihm groß geworden waren und die vor ihm standen. Was ist die Konsequenz? Das Volk zerfällt. Es kommt zu einer großen, tragischen Spaltung. Natürlich war diese Spaltung auch Gericht Gottes über die Sünde Salomos. Aber sie war eben auch auf der menschlichen Seite, das gehört immer auch dazu, Folge der unweisen Art und Weise, wie Rehabeam mit diesem Problem umgegangen ist. Gibt ein Problem, er verwirft den Rat der Ältesten, berät sich mit denen er schon groß geworden ist, mit denen er auf einer Stufe steht. Und wir wissen, junge Leute sind kompromisslos, radikal, einseitig. Und wenn du länger mit Gott lebst, dann kommt ein größeres Spektrum zu. Du erkennst, Mann, gibt ja nicht nur so diese ganz Extreme, es gibt ja Zwischentöne im Leben mit Gott. Und da spielt ja nicht nur diese kompromisslose Härte, sondern Milde, Güte, Tragfähigkeit, das spielt ja auch alles eine Rolle. Und es geht ja auch um Integration und nicht nur um Polarisierung. Und deshalb soll die Gemeinde nach dem Wort der Bibel durch Älteste geleitet werden. Das ist nicht zwingend mit dem Lebensalter gekoppelt. Also nicht, je älter jemand ist, desto besser ist er geeignet zur Leitung der Gemeinde. Es gibt Leute, die sind nach Lebensjahren 80 oder 90 und im geistlichen Alter 4 oder 5. Das ist natürlich eine Frage, wie lebt man mit dem Herrn? Man kann 70 Jahre mit ihm nur so ganz am Rande leben, dann bleibt man geistlich ein Baby, auch wenn man äußerlich alt wird. Und es gibt junge Leute, die intensiv mit dem Herrn leben und deren geistliche Reife ihrem Lebensalter voraus ist. Aber es braucht eben immer Erfahrung, Leben mit dem Herrn, verschiedene Lebenssituationen, in denen man Gott kennenlernt und wo sich der Horizont weitet und man Gott tiefer kennenlernt. Du hast gesagt, mit der Gnade, das ist auch so ein Punkt. Je mehr man an sich selbst scheitert, immer und immer wieder, desto größer wird ihm die Gnade. Was habe ich früher gesagt, Leute, ihr müsst und hier und Vorsätze fassen, Entscheidungen treffen und kompromisslos und ran und durch. Ja, und wer nicht hat und so, wie kannst du? Und hier habt ihr eine Verpflichtungserklärung, unterschreibt mal und lasst uns das durchziehen. Und dann irgendwann gemerkt, hey, das ist es nicht. Das ist ja alles immer noch dieses Überzeugtsein vom eigenen. Das ist ja ein Feuer, was vom Ich gespeist wird und nicht vom Heiligen Geist. Das ist eine Radikalität, die mehr religiösem menschlichen Fanatismus ähnelt als geistgewirkter Einseitigkeit. Und dann kommen Dinge wie Milde, wie Gnade rein. Ertragen können, zusammenhalten können. Daran ist Rehabeam gescheitert. Und es gibt eben Fragen, da reicht es nicht, sich mit Gleichaltrigen zu beraten. Wenn unser 7-jähriger Aaron eine wirklich wichtige Frage hat, dann sollte er sich nicht nur mit Kindern aus seiner Klasse oder aus der Sonntagsschule beraten. Lebenshilfe unter 7-Jährigen kann zwar interessant, aber auch gefährlich sein. Also es gibt Dinge, da brauchen wir im Geistlichen erfahrene Ansprechpartner. Und deshalb brauchen wir in der Gemeinde als Familie Gottes das Gespräch zwischen den Generationen. Da gibt es nicht Altung, sondern gegenseitig die Korrektur, den Austausch, damit keine Einseitigkeiten, keine Polarisierungen und keine Trennung geschehen, die nicht geistlicher Art sind. Das Gespräch zwischen den Generationen. Der König von Israel antwortet jetzt dem Josaphat auf die Frage, gibt es denn nicht einen wenigstens noch, durch den man den Willen des Herrn befragen kann? Ja, einen Mann gibt es noch, durch den man den Herrn befragen könnte. Aber ich hasse ihn. Denn er weissagt nichts Gutes über mich, sondern immer nur Böses. Micha, der Sohn Jimlas. Josaphat sagte, der König spreche nicht so. Holt ihn. Offenbar hat der Prophet Micha, der im Übrigen nur hier an dieser Stelle erwähnt wird und mit dem Propheten des Micha-Buches nicht identisch ist, damit es keine Missverständnisse gibt. Offensichtlich hat dieser Micha früher auch zu der Gruppe der Propheten gehört, durch die Ahab Jahwe befragt hat. Aber diese Befragungen des Micha in der Vergangenheit sind nicht zur Zufriedenheit des Ahab ausgefallen. Alle anderen Propheten waren immer so positiv. Und dieser Micha hat die Sachen immer so kompliziert gemacht und nie das gesagt, was Ahab hören wollte. Und deshalb hat Ahab irgendwann diesen Micha einfach nicht mehr hinzugezogen. Nicht mehr im Gespräch mit ihm gewesen, ihn nicht mehr gefragt. Wer eine bestimmte Antwort hören will, der weiß meistens ganz genau, an wen er sich mit seiner Frage wenden sollte. Durch die Auswahl meiner Ratgeber bestimme ich bereits die Antwort mit, die ich bekommen werde. Ich weiß in dieser Frage, wenn ich ihn frage oder ihn frage, was ungefähr kommen wird. Und je nachdem, was ich will, kann ich dann den einen fragen oder den anderen. Wir bestimmen durch die Auswahl der Ratgeber mit über die Antworten, die wir bekommen. Doch wenn wir nicht mehr auf die hören, die eine unbequeme Wahrheit sagen, schaden wir doch letztlich nur uns selbst. Am Ende ist eine unbequeme Wahrheit immer noch besser als eine bequeme Lüge. Nur die Wahrheit macht uns frei und bringt uns zum Ziel. Und deshalb lässt Josaphat auch nicht locker. Er will Micha hören. Und der Bote, der Micha holt, der sagt, ach Micha, lass doch dein Wort sein wie das Wort eines von ihnen. Red doch Gutes, mal ausnahmsweise. Micha sagt, nur was Jahwe mir sagen wird, das werde ich reden. Boten Gottes, Menschen Gottes und jeder Mensch ist auch ein Bote Gottes. Boten Gottes stehen immer in der Gefahr, sich dem anzupassen, was die Menschen hören wollen. Wir alle wollen gut ankommen, Lob, Zustimmung erfahren, gemocht werden, anerkannt sein. Das ist tief drin. Und egal, ob es um Predigten geht, um ein evangelistisches Zeugnis im persönlichen Bereich, um Seelsorge, um ganz persönliche Gespräche, ganz egal, was es ist, immer wieder neu müssen wir uns an diesem Satz des Micha ausrichten. Nur, was Jahwe mir sagen wird, das werde ich reden. In persönlich seelsorgerlichen Gesprächen, da höre ich manchmal an und sage immer nur, Herr, wie siehst du das? Was willst du, was ich jetzt sagen soll? Und für eine Predigt ist mir so wichtig, Herr, nicht meine Gedanken. Rede du bitte. Also diese innere Haltung, nur was Jahwe mir sagen wird, das werde ich reden. Niemand zum Munde reden. Nicht nur das abbedienen, von dem ich weiß, es kommt an. Danach, ich kann hier Lob locker provozieren. Ich weiß, was gemocht wird und die Dinge spreche ich an. Und für viele ist eine gute Predigt die, wo bestimmte Begriffe vorkommen. Das wird abgehakt und dann kommt eine gute Predigt. Weil ich bestimmte Begriffe bedient habe. Nein, in der Predigt, im Gespräch, nicht Lob und Anerkennung fischen und mich danach ausrichten. Nur das, was Jahwe mir sagen wird, das werde ich reden. Das sollte unsere Haltung sein, auch in persönlichen Gesprächen, im evangelistischen Zeugnis, überall. Und als er zum König kam, lesen wir in Vers 15, sagte der König zu ihm, Micha, sollen wir hinaufziehen oder sollen wir es lassen? Dann hast du schon zu Recht gesagt, das kommt was völlig Erstaunliches. Micha sagt, zieh hinauf, für Israel zum Sieg. Der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Welche Überraschung. Micha tut genau das, was alle von ihm wollen. Er stimmt in den allgemeinen Chor mit ein. Dies aber offensichtlich in einem Tonfall und in einer Art und Weise, dass deutlich wird, hier wird nicht das Eigentliche gesagt, sondern hier werden nur die allgemeinen Erwartungen karikiert. Bis ins Lächerliche wird bloßgestellt, wie leer und sinnlos es ist, den Erwartungen der Menschen nach dem Mund zu reden. Das muss im Tonfall, in der Art und Weise, wie Michael das gesagt hat, rübergekommen sein. Das können wir natürlich in unserer Bibel so nicht lesen. Ja, das muss man ein bisschen betont lesen, um zu merken, wie er das wohl ausgesprochen haben wird. Und Ahab, selbst Ahab ist mit so einem Pseudo-Reden nicht zufrieden und fordert Micha eindringlich auf, die Wahrheit zu sagen. Doch die Wahrheit sollte nur fordern, wer auch bereit ist, danach zu handeln. Das ist Ahab zutiefst nicht. Er verlangt die Wahrheit und ist doch innerlich nicht bereit, nach dieser Wahrheit zu handeln. Und als Micha ihm nun die Wahrheit sagt, macht Ahab die Wirkung dieser Wahrheit für sich selbst unwirksam, indem er ein altes Vorurteil wieder neu belebt. Hab ich dir nicht gesagt, er weissagt nichts Gutes über mich, sondern immer nur Böses. Ahab versucht sich der Wahrheit zu entziehen, indem er in alte Feindbilder flüchtet, alte Vorurteile bedient, indem Ahab den Micha als Person abwertet, versucht er sich dem zu entziehen, was Micha sagt. Und genau so machen wir es heute auch. Hat der, ja, guck dir den Punkt an, oder der hat doch keinen Durchblick, oder wie der sich da schon benimmt, und ich wusste schon immer, was ich da gehört habe. Wir versuchen, jemand als Person runterzudrücken. Und dann können wir uns dem entziehen, was er sagt. Wir müssen uns damit nicht mehr auseinandersetzen. Und deshalb sagt der Apostel Paulus in dem Text, der ja gestern auch Trautext war: In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Auf die Art und Weise könnte man sogar von Feinden noch was lernen. Ja. Sich dem, was Gott mir vielleicht durch den Bruder oder die Schwester zu sagen hat, nicht entziehen, indem ich den abqualifiziere. Ah, der hat ja eh nicht den Durchblick. Sondern Herr, möchtest du mir was sagen? In Demut einer den anderen höher achten als sich selbst. Das ist hohe Schule. Gerade wenn wir meinen, dass wir wissen, was so richtig ist nach der Bibel. Hohe Schule. Aber Hochmut ist die Ursünde, schlechthin die Ursünde des Teufels. Ist auch im Rahmen der Gemeinde die schlimmste Sünde, schlimmer als jede sexuelle Entgleisung, alles was denkbar ist. Hochmut ist die schlimmste Sünde schlechthin. Aus ihr wächst alles andere. Und deshalb setzt Paulus dieses in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Dem entgegen. Das ist der geistliche Weg, miteinander verschiedene Sichtweisen und Konflikte auszutragen. Ahab macht die Wirkung der Wahrheit für sich unwirksam, indem er Micha als Person abqualifiziert, alte Vorurteile wieder neu belebt. Micha sprach: Darum hört das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen, und das ganze Heer des Himmels stand um ihn, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach: Wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt? Und der eine sagte dies, und der andere sagte das. Mit dieser prophetischen Schau wird der Vorhang in die unsichtbare Welt mal für einen kleinen Moment aufgezogen. Und wir können mal einen ganz kurzen Moment aus unserer Sichtbarkeit hindurchschauen in die unsichtbare Welt, die genauso, ja fast würde ich sagen, noch viel realer ist als die sichtbare Welt, die wir mit Augen und Ohren wahrnehmen. Auch heute, auch jetzt, der Vorhang zur unsichtbaren Welt. Hier wird er einen Moment beiseite gezogen. Hier wird jetzt der eigentliche Hintergrund des ganzen Geschehens mal offenbar gemacht. Was läuft hier eigentlich ab? Was steckt da eigentlich hinter? Das, was hier läuft, ist offenbar nur Auswirkung, fast hätte ich gesagt Kulisse, für das, was geistlich in der unsichtbaren Welt abläuft. In 1. Könige 22, Vers 10, da hieß es: Und der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, saßen jeder auf seinem Thron am Toreingang von Samaria. Und alle Propheten weissagten vor ihm. Und jetzt hier in Vers 19 heißt es: Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen. Und das ganze Heer des Himmels stand um ihn. Die menschliche Ratsversammlung auf Erden, wo Ahab und Josaphat auf Thronen sitzen und von den Propheten umgeben sind und beraten werden, Diese menschliche Ratsversammlung hat ihr Gegenstück in der himmlischen Ratsversammlung, wo Gott auf dem Thron sitzt und vom Heer des Himmels, von den Engelwesen umgeben und beraten wird. Und in beiden Versammlungen geht es um dasselbe Thema, um diesen Kriegszug. Aber die eigentliche Entscheidung fällt vor Gottes Thron. Was am Tor von Samaria geschieht, ist Ausfluss dessen, was in der himmlischen Ratsversammlung beschlossen wurde. Doch wieso anders ist die Zielsetzung dieser beiden Ratsversammlungen? Während es vor dem Tor von Samaria um den Erfolg des Unternehmens ging, war Gegenstand der himmlischen Ratsversammlung gerade das Gegenteil, der Misserfolg dieses Unternehmens. Auch hier gilt, wie so oft in unserem Leben, Jesaja 55, Vers 8, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Auf Erden suchte man den Erfolg dieses Unternehmens. Gott suchte den Misserfolg dieses Unternehmens. Das mag für viele Dinge in unserem Leben auch gelten, wo wir nach A streben und Gott möchte eigentlich genau das Gegenteil. Das zu ertragen, dann nicht an Gott verzweifeln, dann nicht von Gott enttäuscht zu sein, sondern dann zu sagen, hey, was mag dahinter stecken an meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Ahab wollte unbedingt in den Krieg ziehen. Das ist die menschliche Seite. Gott wollte Ahab in diesem Kriegszug richten. Das ist die göttliche Seite. Das Ziel Gottes war klar. Das hatte Gott allein beschlossen. Aber für die Durchführung dieses Zieles bezieht Gott jetzt erstaunlicherweise das Heer des Himmels mit ein. Wer will Ahab betören? Und jetzt heißt es so schön in unserem Text, der eine sagte dies und der andere sagte das. Das steht so richtig im pointierten Kontrast zu der Einstimmigkeit der 400 Propheten vor dem Königsthron zu Samaria. Die haben alle unisono dasselbe geredet. Die 400 Propheten waren einstimmig. Und ausgerechnet am Thron Gottes, wo man diese Einstimmigkeit nur vermutet hätte, da heißt es, und der eine sagte dies und der andere sagte das. Da war ein muntes Hin und Her. Die haben nicht alle nur nach dem Mund geredet. Am Thron Gottes, der eine sagte dies, der andere sagte das. Faszinierend. Dieses vielerlei an Stimmen und Vorschlägen am Thron Gottes steht in erstaunlichem Gegensatz zu dieser Einstimmigkeit der Propheten am Thron. Abs. Auch im Buch Hiob wird uns zweimal berichtet, dass so eine bewegte Ratsversammlung stattfindet, zu der auch Satan Zugang hat. Es gibt Dinge, die allein im Herzen Gottes beschlossen sind. Da berät er sich mit niemandem. Das sind die Dinge seines Wohlgefallens, sein geheimer Wille, seine geheimen, großen Vollendungspläne und Absichten. Und dann gibt es Dinge, bei denen Gott das Heer des Himmels mit einbezieht. Und sich aus den verschiedensten Gründen sogar auf Vorschläge aus dieser Himmelswelt einlässt. Da trat der Geist hervor und stellte sich vor den Herrn. Wer war dieser Geist? War es Satan? Vermutlich, denn er wird hier nicht ein Geist, sondern der Geist genannt. Aber der Text sagt es nicht ausdrücklich. Wichtig ist, Gott sendet diesen Lügengeist nicht einem Menschen, der aufrichtig nach dem Willen Gottes fragt, der den Willen Gottes tun will und wo Gott nun so gemein ist, dem Lügengeist zu schicken. Das tut Gott nicht. Sondern Gott sendet diesen Lügengeist einem Menschen, der sein Leben vielfältig der Lüge und dem Götzendienst ergeben hat, der unter dem Gericht Gottes steht und der Gottes Willen zutiefst nicht tun will. dem sendet er als Gericht einen Lügengeist. Keinen Menschen, der nach der Wahrheit sucht und bereit ist, den Willen Gottes zu tun. Ganz wichtig, das zu unterscheiden und nicht zu denken, oh, ist aber gemein von Gott, das jetzt so zu machen. Gottes Gericht trifft Ahab genau an der Stelle, die sein Leben zuvor schon ausgemacht hat. Und damit wird Ahab zum prophetischen Modell für die Endzeitgeneration unter dem Antichristen. Wir lesen in 2. Thessalonicher 2, Abvers 9 von diesem Antichristen, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge, in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen. Warum? Warum? Darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und deshalb, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, deshalb sendet ihnen Gott kräftige Irrtümer. Dieser englische Ausdruck, der mich da mal fasziniert, powerful errors. Gerade in einer Zeit, wenn der Gemeinde immer wieder so von Power die Rede war. Powerful errors. Deshalb. Weil sie die Liebe zur Wahrheit verworfen haben, weil es ihnen nicht mehr um die Wahrheitsfrage ging. Deshalb sendet Gott ihnen kräftige Irrtümer, weil sie der Wahrheit nicht geglaubt haben. Die Preisgabe an Lüge und Verführung ist das Gericht Gottes über alle, die die Liebe zur Wahrheit aufgegeben haben und die sich in der Lüge und im Selbstbetrug ihres Lebens eingerichtet haben. Und deshalb wird mir immer ganz schlecht, wenn heute in den Gemeinden Land auf Land ab die Wahrheitsfrage gar nicht mehr gestellt wird. Ja, sondern nur noch darum geht, sich wohlzufühlen und zu wachsen und dass möglichst viele reinkommen und dass alles so ganz besonders schön und gemütlich ist. Die Wahrheitsfrage nicht mehr gestellt. Ach, darüber streiten wir ja dann nur. Ist doch nicht so wichtig. Der eine mag es so sehen, der andere ist doch egal. Das ist nicht recht. Micha sagt, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund deiner Propheten gegeben. Und dieses Fazit Michas ist natürlich eine Ohrfeige. 400 Propheten, 400 theologisch geschulte, amtlich zertifizierte Propheten Jahwes. Und da steht so ein kleiner Micha und sagt, Lügengeist, das ist doch eine Klatsche für eine ganze theologische Zunft. Und ich kann die Empörung Zedekias schon verstehen. Denn diese 400 Propheten Jahwes, die lügen ja nicht bewusst, die haben sich ja nicht hingesetzt und eine tolle Lügenstory erfunden, sondern sie sind einem Lügengeist, besser übersetzt einem Geist der Täuschung, erlegen. Sie meinen, im Namen Jahwes zu reden und sind doch inspiriert von einem Geist der Täuschung. Dies allerdings nicht als unschuldige Opfer göttlicher Willkür, sondern weil sie in ihrer Abhängigkeit vom Königshof schon lange ihre Abhängigkeit von Jahwe verloren haben. Gericht. Der Lügengeist konnte in ihnen nur Raum nehmen, weil sie nicht mehr von der Liebe zur Wahrheit erfüllt waren. Opfer eines Lügengeistes kann nur werden, bei wem das Wort und der Wille Gottes nicht mehr die oberste Priorität haben. Zedekia kann und will nicht glauben, dass er Opfer eines Lügengeistes geworden ist. Und jetzt kommt es zu einer tragischen Weichenstellung. Zedekia ist nicht bereit, sich demütig zu prüfen. Das wäre doch eine Chance gewesen, Moment mal innezuhalten, kann das sein? Kann das sein? Kann es sein, dass ich mich irre? Kann das sein? Nein. Zedekia ist nicht bereit, sich demütig zu prüfen, sondern er tritt von oben her, was willst du mir sagen, in der Vollmacht des hinter ihm stehenden Königshauses an mich heran und macht den platt mit aller ihm zur Verfügung stehenden Macht. Deshalb kommt das Gericht über ihn. Deshalb. Und nun zieht Ahab in den Krieg und es ist komisch. Auf der einen Seite hört er nicht auf Micha, und auf der anderen Seite kann er sich dem Eindruck seiner Worte doch nicht ganz entziehen. Was macht er? Er verkleidet sich. Er verkleidet sich. Da geht ein Mensch auf eigenen Wegen und versucht Vorsorge dafür zu treffen, dass ihn auf diesem Weg, den er sich selbst gesucht hat, nicht noch was passiert. Also wenn es nicht so traurig wäre, müsste man darüber lachen. Wie sollten wir unsere eigenen Wege durch Vorsorgehandlungen abfedern können, damit es nicht ganz so schlimm ausgeht? Absurd, aber menschlich. Ja, und was jetzt geschieht, ist unglaublich. Ein Bogenschütze zieht einfach nur aufs Geratewohl, mitten rein in den Pulk. Der zieht gar nicht irgendwo hin, einfach nur mitten in die Richtung. Und dann gibt es an der Rüstung von Ahab eine Stelle, die ist ungeschützt. Eine. Und wo fliegt dieser Pfeil hin? An diese Stelle. Zufall? Schicksal? Der einzige Zufall, an den ich glaube, ist der aus Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles zufallen. Ja, das ist der einzige Zufall, an den ich glaube. Es ist Gottes Wille, der sich hier erfüllt. Und was nach außen oft wie ein Zufall aussieht, ist Plan und Wille Gottes. Und unser Text endet in Vers 38 mit den Worten: Und als man den Wagen am Teich von Samaria abspülte, da leckten die Hunde sein Blut und die Huren badeten darin, nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte. Nämlich schon vorher in unserem Text, da wird das prophezeit dem Ahab als Gericht über die Geschichte mit Nabat und dem Weinberg. Und das ist die eigentliche Botschaft, mit der dieser Text zusammengebunden wird. Das ist die eigentliche Botschaft, die hier über allem steht. Alles geschieht nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte. Das war damals so. Das ist heute so. Das gilt für die ganze Welt. Und das gilt für unser eigenes kleines Leben. Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Auf das erfüllt würde. Amen. Wir beten. Du herrlicher, großer Herr, du König aller Könige, unser lieber Vater, wir preisen dich und wir danken dir für diesen Blick, den wir hinter die Kulissen tun durften. Wir bitten dich, öffne unsere Augen immer wieder, auch in unserem Leben, dass wir den Blick hinter die Kulissen tun können. Nicht am Vordergründigen hängen bleiben. Und Herr, lass uns diesen Fehler von Josaphat nicht machen, sondern mach uns zu Menschen, die immer wieder in Demut nach deinem Willen fragen und leben wollen. Amen.